Es war einmal ein Mandat. Die Vorgeschichte des Staates Israel.
November 14. Mai 1948. In Palästina endet die Zeit des britischen Mandats. Der Radiosender Stimme Israels sendet die Unabhängigkeitserklärung eines neuen Staates mit Namen Israel. Eines Staates, der sich längst schon herausgebildet hat, sagt der israelische Historiker Tom Segev.
Es war große Spannung 1948. Die hat eigentlich 30 Jahre vorher schon begonnen, damit, dass die zionistische Bewegung begonnen hat, mit den Vorbereitungen einen jüdischen Staat zu schaffen.
Rückblende. Mehr als 30 Jahre früher, während des Ersten Weltkriegs. General Allenby siegt im Nahen Osten gegen die türkischen Truppen. Großbritannien besetzt auch Palästina und sucht für die Nachkriegsordnung bereits Verbündete. Am 2. November 1917 schreibt der britische Außenminister Arthur James Balfour einen Brief an Lord Rothschild, einen führenden Vertreter der jüdischen Gemeinde in Großbritannien.
Verehrter Lord Rothschild, die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, wobei wohlverstanden nicht geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina nachteilig betrifft.
Der Brief beflügelt die Hoffnung vieler Juden auf einen eigenen Staat. Allerdings kollidiert der Inhalt der Balfour-Erklärung mit einem weiteren Versprechen. Denn die Briten stellen den Arabern der Region ebenfalls eine Heimstätte in Aussicht, die fast den gesamten Nahen Osten umfassen soll. Zwei Versprechen, zwei gegenläufige nationale Bewegungen. Großbritannien bringt sich und die Region aus machtpolitischen Gründen in Schwierigkeiten. Nach dem Zensus vom Oktober 1922 gehören zur Bevölkerung Palästinas unter anderem über 590.000 Muslime und über 83.000 Juden. Arabisch ist die Hauptsprache, vorherrschende Religion der Islam. In Reisebeschreibungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts werden die Zahlen lebendig. So schildert der Rabbiner Josef Karlebach in einem Brief an seine Familie in Deutschland die Hafenstadt Akko im Norden von Palästina.
Es scheint ferner, dass die muslimische Bevölkerung durchaus das Übergewicht hat. Wir wenigstens sahen niemanden ohne Fes oder Turban auf dem Kopfe. Im Ganzen kann Akko als unverfälschter Typus einer orientalischen Stadt gelten.
Die Balfour-Erklärung und die Aussicht auf eine jüdische Heimstätte lockt in den 20er Jahren 100.000 jüdische Einwanderer ins britische Mandatsgebiet Palästina. Der jüdische Nationalfonds kauft Land bei arabischen Großgrundbesitzern und verpachtet es an jüdische Arbeiter, die Landwirtschaft betreiben und Kibbuzim gründen. Bei aller Euphorie über den Aufbau eines jüdischen Staates gibt es viele Probleme. Der Anbau von Äpfeln scheitert am Klima. Die Qualität industrieller Produkte wie etwa Textilien bleibt hinter den Erwartungen zurück. Religiöse und säkulare Juden grenzen sich voneinander ab. Das Einzige, das fast alle Immigranten eint, sind die Rückkehr ins gelobte Land Palästina und die Sprache, erinnert sich Ernst Simon in einer Aufzeichnung fürs Radio.
In Jerusalem unterrichtete ich zuerst Geschichte an einem religiösen Lehrerinnenseminar. Beim Sprechen machte ich so viele und schwere Fehler im Hebräischen, die mir durch ihre Lächerlichkeit einen gewissen Ruf verschafften, dass sich die jungen Mädchen dazu entschlossen, mir zu helfen.
Mit der fünften Einwanderungswelle kommen zu Beginn der 30er Jahre vor allem Juden aus Deutschland nach Palästina. Die Machtübernahme Hitlers treibt sie ins Exil, Politiker, Wissenschaftler und Künstler. Der Zustrom an Menschen und Kapital sorgt für Aufschwung. Es entsteht eine Gesellschaft mit eigenen Mitbestimmungsrechten. So ist in Artikel 4 des Palästina-Mandats die Mitbestimmung der jüdischen Einwanderer bereits seit 1922 geregelt. Zuständig ist die Jewish Agency for Palestine. Mit der steigenden Zahl jüdischer Einwanderer wachsen in Palästina die Spannungen mit den arabischen Einwohnern. Während die politische Vertretung der Juden klar geregelt ist, wird das oberste arabische Exekutivkomitee nie als nationale Interessensvertretung von der britischen Mandatsmacht anerkannt.